Heise Online.
Hi.
Und Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online. Und Steffen ist hier, weil er heute mal ein bisschen hinter die Kulissen blickt und uns aber auch ein paar Sachen erklärt. Also ein bisschen so ein Doppelding, weil natürlich schreiben wir schon eine ganze Weile, oder also tatsächlich nicht wir, sondern mehr Kollegen, über agile Softwareentwicklung. Und du hast vor, ich glaube letzte Woche war es, einen Blogbeitrag geschrieben. Das ist so der erste in einer Serie, die ihr plant, wo ihr erklärt, wie bei Heise Online oder Heise Medien, das ist auch schon die Frage bei Heise Online, auf agile Softwareentwicklung umgestellt wird. Und da haben wir gedacht, das ist doch mal wirklich was Spannendes, auch wo wir mal technisch hinter die Kulissen blicken können, wie das so bei uns aussieht, in der Webentwicklung in dem Fall. Und vor allem eben auch mal einen gar nicht mehr so aktuellen Begriff, wie du mir gerade schon vorab gesagt hast, aber das kannst du gleich erklären, mal so dahinter blicken können.
Und damit ja, ist zwar vielleicht nicht aktuell, aber viele haben ihn bestimmt schon gehört, aber wissen nicht, was dann tatsächlich dahinter steckt. Oder denken, genau, sie machen es schon und wissen es trotzdem noch nicht richtig oder wie auch immer.
Genau.
Wie das so ist bei
genau, und so lange haben wir jetzt erklärt, warum wir dich hier haben. Genau.
Jetzt, aus dem agilen Nähkästchen.
Genau, du plauderst aus dem agilen Nähkästchen und vielleicht fangen wir einfach mal an, dass du wirklich mal grob sagst, was ist denn überhaupt, was versteht man in der Softwareentwicklung unter agil? So habe ich es ja gemacht. Das Wort...
Ja, ich muss dazu sagen, dass ich Entwickler bin und im Grunde auch nicht der Scrum-Experte. Ja. da haben wir andere Leute. Aber im Grundsatz geht es darum, dass man früher Software so entwickelt hat, dass der Kunde gesagt hat, ich will ein Produkt, was das und das und das und das kann. Das wurde dann in einem Lasten- und Pflichtenheft festgehalten. Und dann hat man in der Regel sehr, sehr lange dran gearbeitet und es dann dem Kunden übergeben. Das hat sich jetzt gewandelt mit Agil. Da setzt man es ein, dass man immer nur kleine Pakete fertig macht und dem Kunden sofort, und es muss auch sofort benutzbar sein und er kann sich das sofort angucken und sofort ausprobieren und gibt sofort Feedback, und das wandert wiederum sofort mit in die Entwicklung des nächsten Pakets.
Okay, genau. Also das war so grob, wie ich das jetzt auch schon an deinem Blog mir so zusammengebastelt habe in meinem Verständnis. Und da kann man ja schon nochmal kurz, also dieses mit dem Paket ist halt, also du hast ja auch so ein paar Probleme gesagt, da kann man ja auch drauf eingehen von der, ich sag jetzt mal, alten Entwicklung, gibt es überhaupt einen Begriff
für? Wasserfall, sagt
man da. Wasserfall, okay. Ja. Also der Wasserfallentwicklung, dass man quasi, also man sagt vorher, ich möchte eine Website, wie jetzt, weiß ich nicht, Heise Online, oder das ist jetzt vielleicht ein sehr großes Projekt, aber die soll halt so und so aussehen.
Genau.
Und dann wurde sich da dran gesetzt, bis man irgendwann gesagt hat, wir haben das jetzt hier. Und also selbst das kann ich tatsächlich nachvollziehen, dass man dann der Auftraggeber sagt, ja, so war das aber gar nicht. Genau. So habe ich mir das gar nicht vorgestellt.
Genau. Das ist bei uns auch so ein geflügeltes Wort geworden. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also das kam tatsächlich dann von euch als Auftraggeber. Also wenn ich jetzt von Kunden spreche, dann meine ich immer tatsächlich Redaktionen hier im Haus. Und das Problem daran war, dass das erstmal sehr lange konzeptioniert wurde und Entwürfe geschrieben, erstellt und das, bevor dann überhaupt ein Entwickler da dran war, ist in der Regel schon ein halbes Jahr vergangen und viele, viele, viele Diskussionen.
Und da ist das Feedback von den Entwicklern noch gar nicht dabei eigentlich.
Haben zu der Zeit an was ganz anderem gearbeitet und im schlimmsten Fall wussten wir noch nicht mal davon, dass das am Horizont ist. Und wenn das dann in den Entwicklungsstadium Stadium übergegangen ist, waren alle Entscheidungen schon getroffen und dann wurde sehr lange entwickelt und es dann euch gezeigt. Und dann kam dieser berühmte Satz häufiger mal. Und da versucht halt agile Entwicklung gegen anzugehen, indem es immer nur diese kleinen Pakete setzt.
Kannst du das mal, also es gibt ja diverse Begriffe, die so im Moment immer in der Softwareentwicklung oder wenn es um Entstehen von Software geht, eine Rolle spielen. Kannst du das abgrenzen zu Sachen wie Rolling Release und Continuous Delivery? Im Prinzip meinen die ja dasselbe.
Ja, das kommt, also das ist dann aber tatsächlich konkret im alltäglichen Leben, wie man das dann umsetzt. Also genau, also agil ist auch noch ein sehr loser Begriff. Wir haben uns von Scrum inspirieren lassen und da wird es dann schon sehr konkret, wie man überhaupt diese kleinen Pakete und diese Feedbackrunden, diese schnellen Feedbackrunden erreichen kann.
Was heißt in dem Fall, oder also du sagst von Scrum inspirieren lassen. Also die, wir haben hier auch, also wir hatten neulich auch einen Artikel von auch einem Kollegen,
Ebert Wolf.
Web-Developer Ebert Wolf hat über ein paar Begriffe davon geschrieben. Und ich muss sagen, dass ich also die Erklärung dann schon verstanden habe, aber so, vielleicht kannst du kurz sagen, was Scrum in dem Fall ist.
Ja, Scrum bietet so eine Art Korsett, um diese Agilität zu erreichen. Zum einen, was Rollen angeht innerhalb dieses Systems, da ist das Entwicklerteam als eine Rolle, der Product Owner als eine Rolle und der Scrum Master sind die dritte Rolle. Mhm. Und die Stakeholder, also quasi die Kunden und Auftraggeber, wäre dann eine vierte Rolle, aber außerhalb dieses Scrum-Systems. Und feste Events, die dann in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus bei uns, ist, wie lang so ein Sprint ist, das ist auch so ein agiler Begriff. Das sind diese einzelnen Zeitperioden, die durchlaufen werden und wo danach das Feedback eingeholt werden muss.
Okay, und, vielleicht kann man da dann jetzt, wenn man diese Begriffe auch schon mal so ein bisschen eingeführt hat, halt so ein bisschen konkreter werden. Weil ich habe vorhin schon bei der ersten Sache überlegt, ob das vielleicht am Anfang einfach technisch begründet war, dass man so wasserfallmäßig gearbeitet hat, dass einfach man musste das erstmal fertig haben, weil man muss ja was zeigen. Und dass es vielleicht jetzt mit anderen Techniken einfach schon anders geht, ob das was damit zu tun hat?
Auch ein bisschen, ja. Also aber die Anforderungen sind halt auch anders geworden. Also der Bedarf an diesem agilen Arbeiten kommt auch zu diesem schnellen Wandel im Netz oder überhaupt auf dem Markt. Dass man noch nicht sagen kann, wie das Produkt in 2 Jahren aussehen soll, sondern es muss sich, also man hat mitunter bewegliche Ziele, die man erreichen will.
Okay, das ist ja quasi schon eine technische Veränderung zu vor 20 Jahren, wo einfach, da hat man die Webseite gebaut und die blieb dann halt auch 4 Jahre so. Oder weiß ich nicht, wie lange. Okay, dann kannst du ja jetzt mal sagen, was ein Sprint, oder überhaupt, wie man sich das vorstellt, was macht man denn dann in 2 Wochen? Wie groß ist denn dann dieses Teilprojekt?
Also die große Vision, wie es am Ende werden soll, wird aufgeteilt in einzelne Stories. Das wird jetzt hier ganz viel Name-Dropping.
Ja, aber es ist ja schon so verständlich, genau. Ja.
Die in einem Sprint fertiggestellt werden müssen. Das ist so das Maximum. Man kann auch mehrere Stories in einen Sprint ziehen. Das ist auch häufiger bei uns der Fall. Das sind vielleicht so 4 oder 5. Die werden alle quantifiziert. Also in Scrum ist es wichtig, dass man genau einschätzen kann, wie groß ist der Arbeitsaufwand von so einer Story. Und das wird mit aufgenommen. Dann gibt es immer einen Sprintwechsel nach 2 Wochen. Da setzen sich die Teams zusammen mit den Product Ownern. Und die Product Owner sagen, was wollt ihr? Yeah. Wir haben hier einen Backlog, noch mehr Name-Dropping. und hier sind die obersten Sachen, die haben Priorität. Mhm. Das haben die Product Owner vorher so festgelegt. Was davon wollt ihr ziehen? Und die nehmen sich dann diese Stories und sagen, das ist unser Versprechen sozusagen, das schaffen wir in den nächsten 2 Wochen. Das ist das Sprint-Planning.
Ja.
Und das ist dann genau das, was das Team in den 2 Wochen schaffen muss. Und darauf verständigen sie sich sozusagen.
Da ihr das ja für Heise Online macht, ist das möglich, dass du vielleicht so eine Sache mal sagst, was könnte so ein Sprint sein, wenn zum Beispiel am Forum was geändert wird oder an der Seite, wir haben jetzt diesen Pocket-Button seit ein paar Monaten. Das ist ja was neu da ist auf der Seite.
Genau, das war tatsächlich auch eine Story. Ja.
Sowas würde dann innerhalb von 2 Wochen würde gesagt, das ist jetzt, das soll hinkommen.
Ja.
Und da wird dann gar nicht, wie früher wurde gesagt, das kommt dann in einer großen, Redesign oder so drin. Und jetzt kann man halt sagen, der Button ist wichtig oder der gewünscht, so rum.
Genau, ja.
Und dann kommt der so rein. Also das wäre so eine Größenordnung. Gut, aber auf einer Seite kann natürlich auch eine kleinere Sache groß aussehen. Ne?
Das stimmt, so Infrastruktur und so Internes sind da natürlich auch dabei.
Macht das die Entwicklung wirklich schneller? Also wenn du das so erzählst oder so, ist bei mir schon immer, also auch wenn ich was über agile Softwareentwicklung so der Eindruck entstanden hat, das ist ja schön und gut, weil du es in kleinere Schritte unterteilst und deswegen auch unter Umständen schneller auf Anforderungen oder sonst was reagieren kannst, aber dass es insgesamt doch ein höherer Aufwand bedeutet.
Also speziell bei der Einführung von Scrum hat man als Entwickler schon das Gefühl, dass das Aufkommen so an, an Meetings, was man hat,
stimmt, das
doch so leider etwas ansteigt. Ja. Daran muss man sich gewöhnen, aber bei Scrum gibt es halt auch so feste Regeln, um das einzuschränken. Also zum Beispiel, dass man beim Daily Scrum zwingend stehen muss. Dadurch
reden nicht alle so lange.
Dadurch reden nicht alle so lange. Es wird ein bisschen kürzer und es hat, also jedes Meeting, jedes von diesen Scrum-Events hat so eine Timebox. Und wenn die abgelaufen ist, ist das Meeting beendet. Dadurch, also man gewöhnt sich da relativ schnell dran, muss ich sagen. Aber insgesamt habe ich schon den Eindruck, dass wir dadurch schneller und effektiver arbeiten. Also man arbeitet halt sehr viel weniger. Ursprünglich kommt dieser agile Gedanke ja auch aus dem Autobau. Und da war das oberste Prinzip und weswegen das eingeführt wurde, die Vermeidung von Ausschuss. Dass man alles, was man baut, auch definitiv verwenden kann. Und insgesamt, also in den letzten über 2 Jahren, wo wir jetzt so arbeiten, merkt man auch, will jetzt nicht vorweggreifen, wie weit wir da jetzt schon sind, aber man hat immer mal so Phasen gehabt, wo man gemerkt hat, wow, man merkt gerade richtig, dass dieser Motor richtig schnurrt, ja. Wie man das vielleicht vom Sport kennt oder so, wenn man in so einem Flow ist. Ja. Und das gibt es tatsächlich, und man merkt dann schon, dass das gerade sehr effizient ist, was da gerade passiert. Das ist nicht zugegebenermaßen nicht durchgehend so. Wir müssen da auch noch einen Weg gehen. Aber das kann wirklich sehr effizient sein und für sehr viel schnellere Rollouts und dann auch bessere Software sorgen.
Ändert das denn auch was an der Entwicklungsarbeit selbst, also dem Schreiben von Code, sage ich jetzt mal ganz salopp, weil also das größten Teil, den du jetzt beschrieben hast, sind ja eigentlich organisatorische Fragen. Ne? Also das ist ja wirklich eine Art wie ein Team zusammen, weil du hast ja gesagt, es kommt ja so aus der Autoentwicklung, da kann man sich auch die Sachen, die du beschrieben hast, die können ja auch für viele andere Branchen mehr oder weniger so übernommen werden. Aber ändert sich denn auch was, wie du wirklich entwickelst? Also du arbeitest ja halt nicht ein halbes Jahr lang an einem Projekt, ne?
Nicht direkt, aber viele Scrum-Methoden fördern das extrem. Man hat zum Beispiel Regeln dafür, wann ist eine Story fertig. Also so eine Story sieht auch immer fest, hat immer das gleiche, die gleiche Optik. Da sind Akzeptanzkriterien drauf, die müssen erfüllt sein. Und es gibt für jedes Team eine Definition of Done, also wann ist eine Sache fertig. Und auch das ist sehr strikt einzuhalten, sodass man das wirklich durchschaut. Mhm. Und da sind dann Sachen drin, wo man früher vielleicht so im schnell, 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 ich will das nächste machen, überhaupt nicht, die man vielleicht mal hat fallen lassen, so wie ich baue da jetzt Tests für ein, damit das... automatisiert getestet wird und all solche Dinge kommen oft so ein bisschen als Beifang zu diesem agilen Arbeiten dazu, obwohl sie jetzt in Scrum so nicht erwähnt werden.
Und ist es auch so, weil du jede 2 Wochen quasi an was Neuem arbeitest, dass einfach auch, also weiß ich nicht, die Abwechslung größer wird und man dadurch vielleicht auch mehr in allen Bereichen drin ist, also so wie ich das jetzt vorhin ganz grob gesagt habe, dass man irgendwie ein Jahr lang an der Seite baut und die bleibt dann für 4 Jahre gleich, da macht man ja wahrscheinlich auch monatelang, arbeitet man jetzt nur am Foren, weiß ich nicht, bei uns am Forenbereich oder so. Und dass du jetzt quasi, du weißt nicht, ob du in 2 Wochen nicht an der Seite arbeitest.
Ja, definitiv. Also man ist etwas, dass der Themen reicht, die Themenvielfalt ist definitiv höher und man kann sehr viel schneller die Richtung wechseln.
Und das heißt dann auch, dass mehr Leute im Team quasi den Überblick über alles so mehr haben, weil sie ja alle so wechseln. Ne?
Das tatsächlich ein großer Vorteil von Scrum ist diese Megatransparenz. Also es wird viel an Wänden gearbeitet, wo an Boards, an so großen Teamboards, die einzelnen Aufgaben als Post-its.
Das kenne ich nun wiederum aus Fernsehserien. Sehr gut, jetzt kommt die. In Silicon Valley entwickeln sie agil. Sehr gut.
Genau, die Wände sprechen bei Scrum.
Das ist sehr
wichtig. Wobei, also jetzt so mal aus der Rolle des Stakeholders gesprochen. So, also wenn man damit konfrontiert wird, beziehungsweise auch so wie du erzählst, dann hat man oft so eben, wenn du als Stakeholder von außen guckst, den Eindruck, das ist ein bürokratisches Monster. Mit Tausenden von Regeln, mit Meetings, mit Sachen, die man darf und die man nicht darf, mit Riesenwänden, die eben vollgeklebt sind mit Zetteln. Und trotzdem kommt offensichtlich was bei raus, weil, also um es mal so aus dem Inneren zu erzählen, so schnell wie wir Heise Plus auf die Schiene gekriegt haben, so schnell haben wir früher nie irgendein Projekt fertig gekriegt.
Ja, ja,
das scheint mir aber so ein bisschen zu widersprechen eigentlich.
Ja, es ist innerhalb dieses Korsetts, was sehr strikt ist und was auch erstmal abschreckend klingt, hat man tatsächlich aber so seinen Bereich, in dem man meandern kann, und da kann das Team sich völlig frei entfalten und hat auch bei technischen Entscheidungen immer das letzte Wort. Und das Team klärt viele Sachen unter sich. Mhm. Und letztendlich, einer unserer Coaches sagte mal, dass wenn ihr habt quasi für den Sprint diesen Vertrag geschlossen und der ist fix, und wenn ihr nach 2 Tagen fertig seid, dann darf euch im Grunde niemand davon abhalten, die nächsten 12 Tage Katzenvideos zu gucken. also das ist ein bisschen überspitzt dargestellt. Man darf natürlich auch immer Stories nachziehen, aber an sich sollte der Plan so gehalten werden. Und wie dieser Job erledigt wird, da darf dem Team im Grunde keiner reinreden. Okay. Und das sorgt dann trotz dieses starren Korsetts, was rundherum ist, dass du in diesem kleinen Pferch, in dem du existierst, sehr, sehr viele Freiheiten hast, was es meiner Meinung nach für Entwickler sehr angenehm macht, innerhalb von so einem Scrum-System zu arbeiten.
Ich habe, also du hast ja den Blog-Eintrag, also der ist verlinkt unter dem Artikel, hast du ja so ein paar Probleme aufgezählt, die halt in der alten Struktur waren. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass halt vor allem dass viele Leute das erst sehr spät zu sehen bekommen, also sowohl die Entwickler sehr spät das Konzept zu sehen bekommen, als auch die Auftraggeber das fertige Produkt. Da waren jetzt auch noch Sachen wie...
das habe ich mir schon ganz anders vorgestellt, haben wir ja schon gesagt.
Genau, aber auch, dass zum Beispiel die Arbeitskräfte so gebündelt sind, dass man nicht einfach mal was dazwischen schieben kann. Das kennen wir auch aus der Redaktion. Wir haben manchmal so Ideen, dass man sagt, das wäre jetzt ganz toll, wenn das kommt, und dann heißt es oder hieß es, in einem halben Jahr können wir uns das angucken. Irgendwelche Neuregelung.
So was. Also das Problem ist natürlich, es gibt immer Sachen, die einem so als Stakeholder im normalen Betrieb auffallen, und dann ist man bisher hingegangen und hat gesagt, hier, mach doch mal. Und das führt einfach dazu, dass die Leute, die Entwickler, plötzlich tausende von Projekten haben, die an sie herangetragen werden, aber es gibt keine Organisation oder keine Struktur, in der das irgendwie geplant wird. Oder es gibt auch kein Konzept oder so, wo das dann reinpasst. Und das ist natürlich schon eine Geschichte, die haben wir auch gemerkt, das ist schon was anderes. Wenn du was möchtest, dann machst du eine Story oder muss eine Story gemacht werden, und dann guckt man, wie die reinpasst und so. Und das wirkt dann auf den ersten Blick, also manchmal verzweifle ich immer noch oder so, dass ich denke, was ist das für ein bürokratischer Haufen? Aber das, was dann dabei rauskommt, nein, aber das, was dabei rauskommt, das passt dann eben doch. Ja. Das ist das Verwunderliche dabei. Deswegen gucke ich immer so, was machen die da eigentlich? Was ist das überhaupt mit diesem Agilen? Ne?
Also. Genau, also das ist jetzt so ein bisschen, da kriegt man die Wechsel mit. Ich wollte aber, also die Frage, die ich mir überlegt hatte, war, ob es denn jetzt bei der agilen Entwicklung auch so Probleme gibt, die, sagen wir mal, systemimmanent sind. Also die anderen, das war ja logisch. Also ich meine, das kann man auch nicht groß ändern, wenn man das halt in so langen Wasserfallprojekten macht.
Also wir haben definitiv, früher hatten wir ja wirklich Fachteams, das ist alle Experten von einem Bereich Frontend, Backend oder CMS in einem Team waren und da sehr eng zusammengearbeitet haben. Jetzt, wo das interdisziplinär geworden ist, hatten wir anfangs Probleme, dass wir dann irgendwann Wissenssilos innerhalb der Teams hatten. Dass die anderen Teams nicht mehr so richtig wussten, wie man Dinge bearbeitet, die ein anderes Team erstellt hat und so. Das war tatsächlich bei uns anfangs, anfangs ein Problem.
Gibt es da, also wie behebt man oder wie habt ihr das behoben? Also muss man halt noch öfter richtig teammäßig wechseln?
Dann also ein Vorteil von Scrum ist auch, es gibt einen Scrum-Event ist, am Sprintwechsel findet die Retrospektive statt.
Okay. Ja.
Das ist so eine Art Feedback-Runde innerhalb des Teams, wo so nach Möglichkeit alles auf den Tisch kommt, was dich die letzten 2 Wochen hauptsächlich genervt hat. Das kann auch zwischenmenschlich werden. Mhm. Also es dient schon zum Wohlfühlen aller. Und es ist tatsächlich auch so eine Art Therapierunde.
Okay,
Der Scrum Master leitet das dann so, da gibt es immer so Spielchen, da muss, also an all das muss man sich auch tatsächlich erstmal gewöhnen, um zu merken, dass das kommt einem komisch vor und nach Overhead, weil man auch da viele Post-its klebt und nach sehr strengen Vorgaben spricht und so. Aber man merkt dann relativ schnell, dass Dinge, die einen stören, dann da angegangen werden. Mhm. Also das ist nicht nur so Therapie, sondern dieses ganze System, wenn es wirklich schnurrt und läuft, hat so eine eigene Evolution eingebaut. Mhm. Das heißt, wenn Dinge schieflaufen, wie diese Silo-Geschichten oder so, dann reparieren die sich selber, indem die Leute sagen, hier Leute, ich musste neulich was bearbeiten, ich hatte keine Ahnung davon, dafür müssen wir irgendwas finden. Und dann wird das teamübergreifend angegangen und wir... Ja, wir haben jetzt vermehrt so Tech-Talks, dass Kollegen dazu angehalten sind, Vorträge über gebaute Sachen zu halten oder Vorträge über neue Technologien, über die sie gestolpert sind. Und wir haben so Austauschentwickler geschaffen, die ab und zu von einem Team ins andere wechseln und dafür einen Sprint mitarbeiten.
Kann man sich das auch so vorstellen, so wie du das jetzt beschreibst, dass es halt also schon hohe Anforderungen auch an so ein Team stellt? Also, dass man halt zusammen arbeiten können muss. Heißt das, dass es besser ist, sowas einzuführen in einem Team, das schon lange beisammen ist oder zumindest so im Groben, oder würde das auch mit Leuten funktionieren, die, weiß ich nicht, manchmal gibt es, also jetzt nicht bei uns, aber anderswo, wo vielleicht dann für bestimmte Zeiträume mehr Leute eingestellt werden oder so, würde das dann genauso gehen oder ist das schon eher was durch diese ganzen Strukturen besser ist, wenn man sich schon lange kennt?
Ich glaube, wenn man sich länger kennt, kommt einem das entgegen. Aber an sich ist es für Leute, die neu reinkommen, nicht schlecht, weil diese so, wenn sie vorher schon mal in so einem System gearbeitet haben, ist es so wie nach DIN-Norm arbeiten oder so. Du kommst irgendwo rein und weißt sofort, kannst sofort fragen, wann ist denn Sprintwechsel, wann ist Planning, wann ist die Retro, wie läuft das ab? Und du bist dann relativ schnell drin, also dieses Onboarding wird erleichtert, um nochmal ein paar. Es hatten Leute angekündigt, dass sie Bullshit-Bingo spielen. Deswegen.
Du möchtest also hier helfen.
Ein paar Begriffe, denke ich, sollten wir auch nochmal klären. Ja. Also gerade wenn es um die Rollen geht. Also Stakeholder, gut, ist eigentlich, glaube ich, relativ klar. Das ist der nicht im Entwicklungsteam ist, sondern eigentlich derjenige ist, der das Produkt haben will am Ende.
Genau.
Aber es gibt ja noch die Product-Owner, das ist aber Teil des Entwicklungsteams, und es gibt die Scrum-Master.
Also Product-Owner und Team sind schon so zwei Pole. Mhm. Also man muss die voneinander, die arbeiten sehr eng zusammen, aber es ist auch im Idealfall ist das auch so ein bisschen Spannungsfeld.
Wer ist denn der Product-Owner? Dann habe ich das auch ein bisschen durcheinander gebracht. Also wir sind jetzt hier im Haus nicht die Product-Owner, wir sind die Stakeholder.
Richtig, genau.
Und wer sind die Product-Owner?
Das sind bei uns drei Leute, Dennis Bertram, Christina Schoffer und Sebastian Hilbig machen das bei uns, und die sind jeweils Product Owner für ein Team. Mhm. Und deren Aufgabe ist es im Grunde, die Wünsche der Stakeholder und alles, was sonst noch so gemacht werden muss, in Stories zu verfassen. Und die dann dem Team zu geben.
Also wenn wir jetzt einen Wunsch haben, ich hatte das tatsächlich so noch nicht, dann geht man zu so einem Product Owner in unserem Fall und sagt, hier, ich möchte das, weil die wissen dann, wie man das in dieses Konzept fasst. Also das wäre jetzt keine Aufgabe des Stakeholders, dass er eine Story schreibt, sage ich jetzt mal. Das kann er wahrscheinlich.
Also im Einzelfall kann das so auch schon laufen. Manche Stakeholder, die bei uns mit dem ganzen System so vertraut sind, verfassen das tatsächlich schon mal so ein bisschen vor.
Ja, gut, das ist vielleicht hier noch eine Sondersituation.
Und der Scrum Master?
Okay, ja.
Scrum Master ist so ein bisschen eine Sonderrolle. Ich glaube, dass viele den einfach weggelassen haben.
Ja, vor allen Dingen, weil er eigentlich nur Scrum Master sein kann, ne?
Und theoretisch sollte das auch einer pro Team sein. Das war uns jetzt auch zu viel. Wir haben jetzt mit der Franziska Marx einen Scrum Master, also wir nennen das Agile Coach bei uns. Sie ist in den fast allen Events dabei und leitet die so ein bisschen, sorgt dafür, dass die auf Kurs bleiben, dass da nicht abgeschweift wird, dass auch alle Leute freundlich zueinander sind. So eine Sachen sind so eine zwischenmenschlichen Sachen sind tatsächlich auch wichtig. Ist so ein bisschen Motivator für die Teams Und so Hüterin der Regeln sozusagen, dass diese mannigfaltigen Scrum-Regeln eingehalten werden und ist so ein bisschen Mediator zwischen all den, Interessensgruppen, die in dem System bestehen.
Gab es jetzt noch Begriffe, die du irgendwie im Kopf hattest? Weil ich hatte jetzt, würde jetzt das Thema ein bisschen wechseln, wenn du noch einen Begriff sagst. Ja. Weil ich hatte noch, ich wollte ja auch so ein bisschen hier...
Es gab noch eine konkrete Frage, bevor du weitergehst, so aus dem YouTube-Dings. Wenn man sich das vorstellt, das ist ja gut für Projekte. Wie geht man mit technischen Schulden um im Bereich von agiler Entwicklung? Sind im Prinzip eigentlich auch Stories dann?
Wir machen es so, da weiß ich nicht genau, ob das die reine Scrum-Lehre ist, aber wir haben durchaus Stories, die wir selber einbringen, wo aus den Teams kommt, hier, lieber Product Owner, hier hat sich was angesammelt. das ist im Keller unterm Keller und wir müssen da refaktorieren, da wird eine Story draus. Ja. Wenn das denn durchgeht und er sagt, eine oder zwei Stories dieser Art können wir in dem Sprint ruhig mitziehen, dann wird da tatsächlich eine ganz normale Story in diesem System draus. Ja. Genauso ist es mit Tagesgeschäft. Wir haben, als wir mit diesen ganzen Workshops angefangen haben oder so, haben wir den Coaches immer gesagt, wir können das nicht so durchziehen. Wir haben, weil das... diese Arbeiten auf Zuruf, davor sind die Entwickler komplett geschützt. Mhm. Wenn die in dem Sprint arbeiten, dann arbeiten sie nur an den Dingen, die auch in dem Sprint sind. Das ist für den Entwickler sehr angenehm, weil er nicht diesen ständigen Themenwechsel hat. Aber das, wo war ich? Jetzt habe ich einen Faden verloren.
Ich weiß nicht mehr.
Das Tagesgeschäft, genau. Das Tagesgeschäft, da haben wir am Anfang gesagt, dass wir kriegen das nicht in dieses System. Wir haben so viel Tagesgeschäft, das funktioniert nicht. Und aber bei sehr vielen Sachen hat man gedacht, das funktioniert nicht. Das kriegt man nicht in dieses System. Ja. Aber es ist tatsächlich echt nur Übungssache, das irgendwie auch in dieses System zu pressen. Also auch so größere Projekte, wo man sagt, das lässt sich nicht aufteilen, weil man keine Schnittpunkte findet, wo man dieses Riesenprojekt aufteilen kann. Aber also jetzt so mit 2 Jahren Erfahrung muss ich sagen, das geht immer. Okay. Es geht immer, aber es ist mitunter echt Arbeit, richtige Arbeit und Arbeit, bei der man nicht programmiert. Ja.
Wobei ich ja doch immer noch ganz froh bin, dass ich ab und zu vorbeikommen kann und dann kannst du mal schnell.
Ja. Du hast ja auch eine Sonderstelle.
Ich habe mir jetzt hier eine Frage aufgeschrieben, aber erst wollte ich hier eine vorlesen und zwar von John Doe auf YouTube. Hat nämlich wirklich eine konkrete Frage zu der Arbeit bei uns und zwar, arbeiten die 3 Scrum-Teams an einem gemeinsamen Produkt und nach welchem Kriterium die Teams aufgeteilt sind? Das sind sogar 2 Fragen. Also da steht Komponenten und Features als Aufteilungskriterium, aber da kannst du ja vielleicht, du verstehst ja die Fragen noch direkter.
Also grundsätzlich ist unser Produkt Heise Online als Ganzes, beziehungsweise die E-Paper, Apps und Magazine im Browser oder so, muss man da auch noch mit zuzählen. Das würde ich jetzt in erster Linie nicht zu Heise Online zählen. Und an dem Produkt arbeiten wir alle, also alle 3 Teams arbeiten an dem Produkt. Und die Stories teilen sich dann natürlich auf die 3 Teams auf. Da kann schon sein, dass man an sehr ähnlichen Stellen gerade dann in dem Sprint arbeitet.
Und wie sind die, nach welchen Kriterien sind die Teams aufgeteilt?
Das haben wir auch im Rahmen meines Workshops vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder so gemacht. Das ist einfach mehr oder weniger nach Nase.
Also es ist jetzt nicht mehr es ist nicht nach dem, wie es halt früher war. Du hast ja gesagt, vorher waren es auch 3 Teams oder 3 Bereiche, 3 Abteilungen, Frontend, Backend und CMS oder 3 Zuständigkeitsbereiche. Danach ist es nicht. Also es ist wirklich nach...
Also jedes Team braucht halt schon, also wir haben schon noch, also in der reinen Scrum-Lehre kann jeder alles und macht jeder alles. Man spricht vom T-Shaping, dass man seine eigenen Fähigkeiten hat und möglichst noch so leichte Fähigkeiten rechts und links. Okay. Das ist das, was wir so versuchen zu bewerkstelligen, dass die Backend-Leute sich auch ein bisschen mit Frontend-Sachen auskennen, sodass man ein bisschen flexibler wird, auch so was Urlaubszeiten angeht. Oft hakt es in einem Sprint Sprint an einer Story, die noch nicht fertig ist. Und dann will man halt die komplette Schaffenskraft, die man hat, eigentlich auf diese Story werfen. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn die anderen würden dann leer laufen. Und so, wir haben aber trotzdem noch Spezialgebiete. Ich glaube auch, dass das nirgendwo so das durchgezogen wird, dass da wirklich jedes Teammitglied komplett Fullstack ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das so wünschenswert ist. Aber,
genau, so wie du das mit dem Tee, finde ich ganz schön, finde ich gut nachvollziehbar. Also das kann ich mir vorstellen. Sind die Teams dann jeweils, also kann man auch, sind die in einem Raum, sitzt ihr dann immer zusammen als Team oder kann so ein Team über mehrere Räume verwürfelt sein und dann mit anderen Teams zusammen?
Ja, also im Idealfall findet das alles in einem Raum statt. Ist bei uns jetzt eigentlich wegen der baulichen Gegebenheiten des
kann
Gebäudes.
Kann nicht alle Wände einreißen. Ja.
Nee, genau. Wir sitzen jetzt zu viert in einem Raum und haben noch einen Entwickler in einem anderen Raum. Das ist aber in Ordnung.
Ja. Also, ich hatte vorhin nämlich ein bisschen zurückgescrollt. Ich glaube, Capellino hatte was geschrieben, dass die fehlerbehaftete Software gerade von den Großen mit den schnellen zerstückelten Auslieferungen zugenommen hätte, was seine Erfahrung angeht. Und da hatte ich dann überlegt, weil das könnte ich mir schon vorstellen, wenn man früher so ein Produkt baut und das gibt man dann wirklich auch erst ab, wenn man selbst zufrieden ist. Dann hat man damit halt alle, weiß ich nicht, alle Sachen getestet und dann ist die Seite jetzt fertig und hier geht alles immer aus. Genau, und dann, dass das so vielleicht früher der Anspruch war. Und jetzt natürlich könnte ich mir jetzt aus der Außenperspektive vorstellen, dass die Fehleranfälligkeit, wenn drei Teams an drei verschiedenen Stellen an der Seite arbeiten oder die Stories, Team kann ja arbeitet ja an mehreren Stories, also noch an mehreren Stellen gleichzeitig arbeiten, dann ändert sich alles dauernd, ob die Fehleranfälligkeit dadurch höher wird. Fragezeichen.
Ja, also da kann nicht für andere Unternehmen sprechen, aber bei uns habe ich zumindest so diesen sehr subjektiven Eindruck, dass das bei uns die Softwarequalität arg verbessert hat. Ja. Und auch dieses, das hatte ich auch in den Nachteilen von dem Wasserfall aufgezählt, früher sind wir halt wirklich mit einem Knall raus. Mhm. Die Seite sah von einer Minute auf die andere vollständig anders aus. Das hat mitunter wirklich zu sehr viel Ärger geführt. Also und es ist schwieriger zu testen. Wenn so ein ganz großer Klotz als Ganzes rausgeht, dann, ja, wenn dann die ersten User da drauf rumklicken, die finden dann Dinge und Orte und Kombinationen, die, die eventuell gar nicht bedacht worden sind. Und wenn man tatsächlich nur kleine Features ausrollt, ist erstens dieser Aufschrei geringer und auch einfach der Bedarf an Umgewöhnung viel kleiner. Und es lässt sich... Ja, also dieses eine Feature lässt sich sehr gut testen. Das hat eine begrenzte Anzahl Zustände und Umfelder, auf denen es erscheinen kann. Und also meiner Meinung nach hat es das bei uns verbessert.
Also ich kann auch Beispiele nicht nur von uns nehmen, sondern ich habe jetzt gerade die Erfahrung gemacht mit zwei Apps, die ich sehr oft benutze, die genau das gemacht haben, was ich nicht gemacht hätte. Die haben irgendwie eine App gehabt und dann kam ein Update und es war alles anders. Das war also diese Wetter-App, die ich benutze von Meteosat. Und die hat's, die Regionalzeitung. Und ich habe gehört, die machen jetzt alles anders. Und haben gesagt, die kriegen Probleme. Und natürlich, die hat's hat irgendwie so blöde Kids.login nicht mehr. Wenn du dir jetzt vorstellst oder so, du machst eine App für ein Bezahlabo und dann geht das Login nicht mehr. Das ist doch eigentlich, kannst du das gar nicht vorstellen als User oder so, dass das passieren kann. Ja. Oder die Wetter-App oder so hat plötzlich irgendwie nicht mehr funktioniert oder hat irgendwie 5 Stunden zum Starten gebraucht, wenn das GPS nicht richtig funktioniert hat und so Zeugs. Ne? Eigentlich Sachen, die man testet. Ne? Und die du aber, wenn du in so einem großen Umfeld, wenn du alles anders machst oder so, dann rutscht dir immer irgendwas durch. Ja. Und das merke ich bei uns natürlich auch. Ja, ich denke, Steffen hat da völlig recht. Also natürlich ärgert man sich oder so, wenn ihr was ausspielt und dann funktioniert irgendwas nicht, weil irgendwas nicht drin ist. Aber es sind kleine Sachen, ne? die man dann schnell korrigieren kann. Ja. Und wenn du jetzt alles anders gemacht hast und da ist irgendwas, was für dir auffällt und dann musst du da rein und im Prinzip den ganzen Code nochmal rumvorwerken, ist es natürlich auch schwieriger, das zu beheben.
Vor allem findet jeder wieder andere Sachen dann auch an. Heißt das aber im Umkehrschluss, dass so richtig große Projekte, also jetzt mal ein komplettes Redesign der Seite, so gar nicht mehr angegangen wird, weil man sagt, man macht einfach in kleinen Schritten die Sachen, die wichtig sind? Und so wie, also früher war das ja, also ich habe schon das Gefühl, dass manchmal Seiten das auch einfach gemacht haben, weil es jetzt Zeit wurde. Man möchte jetzt so aussehen wie wie halt alle anderen Seiten aussehen zum Beispiel. Mhm. Und dass das jetzt gar nicht mehr, also erstens vielleicht nicht mehr nötig, aber vielleicht ginge das auch gar nicht mehr so.
Ja, also das, was letztendlich dieses große Projekt ersetzt, ist diese, ja, wir haben schon eine Vision. Also man muss schon ein grobes Ziel haben, was man erreichen will. Und wenn das ein Redesign ist, nachdem es folgendermaßen aussieht, dann sollten alle Stories Stück für Stück darauf hinzielen.
Ist das die Aufgabe der Stakeholder oder der Product Owner, so ein Ziel zu haben? Oder hat das sogar jeder Entwickler? Oder nee, das...
Nee, da gibt es im Grunde für jedes Produkt sozusagen eine Vision oder, ja, keine Ahnung, das ist bei uns jetzt auch nicht so streng geregelt. Aber also grundsätzlich kann es auch noch größere Relaunches unter Agil geben. Wichtig ist, dass wir immer einen Stand haben, den wir zeigen können. Alle 2 Wochen ist das Sprint Review. Da sind alle Stakeholder zu Gast. Das ist bei uns im Haus übrigens alle eingeladen. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch gerne hinkommen. Und da wird das, was die letzten 2 Wochen passiert ist und fertig geworden ist, sehr präzise gezeigt. Und da kann man im Grunde auf einer Entwicklungsumgebung auch zeigen, das ist hier der größere Wurf, den wir planen. Und der ist jetzt auf diesem Stand. Und aber das lässt sich auch immer schon durchklicken. Und es gibt da immer was zu zeigen und so. Und das ist dann der Moment, wo dieses Feedback eingeht und wo der Stakeholder sagen kann, das geht nicht ganz in die richtige Richtung. Ja. Könntet ihr, was weiß ich, das da oben eher grün machen oder so. Und dann wird das mit aufgenommen und wird in den nächsten Sprints berücksichtigt, ohne dass wir so lange Zeit in die falsche Richtung laufen. Ja.
Ich habe jetzt hier, kommt eine Kritik, würde ich mal sagen, von Joachim Schlöffel, der meint, dass das hier eher so klingt, als wäre Scrum hier so reingekippt worden, aber so weit verwässert, dass es gar nicht mehr wirklich agil ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es da auch, wir haben ja in IT oft so Sachen, die so, da gibt es die reine Lehre und dann alles, was da nicht hin ist, die trifft.
Ich kenne das von früher. Da gab es ja auch mal eine Sau, die durchs Dorf getrieben wurde, die nannte sich objektorientierte Programmierung. Redet heute keiner mehr von, weil es eigentlich selbstverständlich ist oder so. Aber da ging es ja auch immer darum, was ist jetzt die reine Lehre beim objektorientierten Programmieren? Ist C++ wirklich objektorientiert oder nicht? Oder ist nur Smalltalk objektorientiert? Und wenn du C++, dann bist du unten durch. Also das ist natürlich schon die Frage oder so. Du musst natürlich solche Konzepte und also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Agile Manifest von vor 20 Jahren ja erstmal eine Sammlung von Ideen und nicht irgendwie von Regeln, sondern die Regeln kamen ja erst später. Musst du natürlich immer gucken oder so, wie sieht es in der Praxis tatsächlich aus. Also man kann natürlich eher eine reine Lehre aufstellen und sagen, nur wenn die eingehalten wird, dann darf man das so nennen.
Ja, also wir sprechen deswegen auch immer eher vom heißen Scrum oder so, weil manche Sachen passen für uns einfach nicht, weil sie irgendwie auf, ja, keine Ahnung, kleinere Produkte oder so und wirklich einen Kundenkontakt zugeschnitten sind. Also viele... Da kann man sich dann drüber streiten, ob es besser wäre, das alles mitzunehmen. Aber es ist, also in vielen Fällen passt es einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch okay so. Wichtig ist, dass dieser Grundgedanke davon erhalten bleibt. Also diese schnelle Iteration und wenig Irrwege, die man dadurch hat. Und wir haben also viele Sachen dann auch für uns eher geschaffen, die ähnlich wie Scrum-Events sind, aber bei uns definitiv anders ablaufen.
Okay. Ja, es ist ja auch immer, also ich habe auch immer den Eindruck, es ist natürlich auch immer jetzt eben aus Stakeholder-Sicht die Frage oder so, kommt denn da wirklich jetzt das raus, was wir wollen? Ne? Und wir müssen natürlich auch immer gucken, also wenn wir dann uns irgendwann in agiler Entwicklung verlaufen und hinterher nichts mehr passiert, dann ist es auch irgendwie blöd.
Aber das ist ja offensichtlich nicht der Fall.
Nee, wir arbeiten noch.
Genau, also. Ihr arbeitet noch, außer, nein, nicht, das ist natürlich auch Arbeit hier. Ich habe, du entwickelst noch gerade nicht. Ich habe noch zwei konkrete Fragen, bevor wir ja auch hier eigentlich schon wieder am Ende sind. Und zwar hat Surfguard noch gefragt, was die größten Schwierigkeiten der Einführung bei uns waren und welches agile Konzept den größten Widerstand hervorgerufen hat. Immer gleich zwei Fragen an dich. Erstmal, was waren die größten Schwierigkeiten?
Ja, zum einen, also da wo das berichten auch immer viele aus anderen Unternehmen, dass das Haus sich darauf auch ein bisschen einstellen muss. Es ist für Stakeholder oder für Leute, die Features oder irgendwas von uns wollen, erstmal gewöhnungsbedürftig, dass ihnen gesagt wird, du darfst im Grunde gar nicht mit den Entwicklern sprechen. Ah, okay, ja. Ja. Also das gilt natürlich nicht fürs Mittagessen oder so, aber im Gegenzug kriegst du natürlich auch eine gewisse Verlässlichkeit. Ich will dieses Feature haben und wenn das dann diesen Prozess genommen hat, dann kriegst du garantiert, dass das in 2 Wochen fertig ist. Mhm. Und wirklich garantiert. Da muss sich das restliche Haus auch ein bisschen drauf einstellen. Das war am Anfang sicherlich noch ein bisschen schwierig. Und ja, was wir so an Konzepten abgestoßen haben, sicherlich dieses, dass alle vollständig alles können müssen und machen müssen. Und das ist unterschiedlich. Einige Teams oder ein Team versucht das bei uns sehr intensiv zu machen, dass alle an dem gleichen Ding arbeiten. Andere Teams teilen sich da mehr auf, auch auf ihre Spezialgebiete. Das mussten wir tatsächlich irgendwann liegen lassen. Und ja, so ein paar Formsachen. Eine Story schreibt man nach Reglement so, dass man eine Persona nimmt, die sagt, was sie haben will und warum. Das heißt, in dieser Story steht dann am Anfang immer drin, ich als Chefredakteur Heise Online wünsche mir einen Pocket-Button über den Beiträgen, damit mehr Leute unsere Beiträge bei Pocket speichern und wir so von mehr Leuten gelesen werden. Yeah. Das waren immer so das war die Regel, so musste das geschrieben werden. Das haben wir irgendwann, sein lassen. Okay. Also das ist in der reinen Scrum-Lehre auch so Pflicht, das so zu machen. Bei uns gibt es natürlich noch Beschreibungstexte, die auch erklären, warum das passieren soll oder so. Aber diese kryptische Form haben wir irgendwann weggelassen. Weil okay.
Dann habe ich noch, wäre das jetzt schon das agile Konzept, das den größten Widerstand hervorgerufen hat oder dieses... was du jetzt gerade beschrieben hast, oder fällt dir da noch was anderes ein? Oder?
Ja, also wie gesagt, schon so dieses jeder macht alles und muss alles können, das war bei uns einfach nicht durchführbar und ich finde es auch nicht unbedingt wünschenswert.
Okay. Aus Sicht der Stakeholder kann ich das schon bestätigen. Das war also, wo ihr damit angefangen habt, so, wie, ich kann jetzt nicht mehr zu Steffen gehen und sagen, mach doch mal schnell oder so. Was soll das denn? Geht doch gar nicht. Und so, das war schon eine Umstellung. Und das ist schwierig. Also wenn du da sich, du musst dich dran gewöhnen. Ich meine, in einer normalen Firma macht das ja auch nicht jeder. Ne? Dass er irgendwie so, was weiß ich, der Buchhalter rennt zum Softwareentwickler, ich brauche was an der Personaldatenerfassung irgendwie anders. Das geht ja normalerweise auch nicht. Das ist aber eher ein hierarchisches Problem. Ne? Und bei uns war es ja schon so, dass die Redaktion und die Webentwicklung relativ eng zusammengearbeitet haben immer. Und da wurde plötzlich so eine Sperre eingebaut, die aber auch ganz vernünftig ist, weil die Softwareentwicklung kam einfach nicht mehr hinterher, wenn jeder zu ihr rennt und sagt, also ich möchte das haben. Und vor allem dann kommt der eine an, ich möchte den Pocket-Button grün haben und dann kommt der nächste, nee, ich möchte den blau haben. Und dann stehst du da als Entwickler und weiß nicht, was du tun sollst.
Ja, dann musst du das Organigramm rauskramen und gucken, wer gewinnt. Ja, also um ehrlich zu sein, mache ich schon auch noch so Kleinigkeiten auf Zuruf.
Ja, das hört ja keiner. Ich habe nur, also eine Frage war noch, aber eigentlich hast du zumindest eine Sache schon genannt. Wenn du noch so ein Beispiel hast für eine Sache, von denen ihr Abstand genommen habt, weil sie nicht zu Heise passen. Du hast ja gerade gesagt, dass diese Beschreibung, auch wenn der Chefredakteur vorher vorbeigekommen ist mit genau solchen Worten, ich bin Chefredakteur und ich möchte einen Pocket-Button, habt ihr von dieser Beschreibung Abstand genommen, weil es ein bisschen zu unpassend
wirkte. Genau sowas. Und ich muss sagen, dass da viel bei diesen agilen Beschreibungen ist viel, was so ganz metaphysisch ist, wo ich mir jetzt immer denke, das ist mir irgendwie zu, also so People over Processes oder so. Das sind so sehr zentrale, mega wichtige Sachen da dran, die ich ehrlich gesagt nie so richtig...
Ah, okay.
Also okay, das ist mir zu unkonkret und zu paradigmenhaft irgendwie. Da gibt es in diesem ganzen agilen Umfeld sehr, sehr viele Dinge, die so, ja, keine Ahnung, wie Lobpreisungen auf. Also da kann ich persönlich nicht so viel mit anfangen, muss ich sagen.
Aber es sind Lobpreisungen auf die Entwickler offensichtlich. Also People over Process klingt ja zumindest so als...
Eberhard Wolf hat in seinem Ding geschrieben oder so, dass Agilität eigentlich so als Basis eigentlich ein Modell ist, das auf Vertrauen, Kollaboration und Zusammenarbeit basiert. Ja. Und das ist ja schon... eine andere Herangehensweise, also so eine grundsätzlich andere Haltung, als du es sonst hast. Dann hast du eben, gibst einen Auftrag und wenn der nicht klappt, dann kriegst du was um die Ohren.
Ja. Ja, also vielen lag es auch mehr im Blut als anderen Leuten. Es ist, man hat mehr Verantwortung als Entwickler. Man ist stärker eingebunden und muss mehr Eigenantrieb, mehr Eigenantrieb leisten. Es ist halt mehr ein Pull-System als ein Push-System, falls jetzt jemand Bingo hat. Das heißt, es gibt keinen Vorgesetzten, der dir sagt, pass mal auf, du machst jetzt hier mal diese Excel-Tabelle grün und wenn du damit fertig bist, sortierst du hier die, die Büroklammern oder so. Mhm. Und das ist für viele Leute sehr natürlich, dass das nicht so ist, sondern dass man sich selber, wenn man mit was fertig ist, eine neue Aufgabe zieht. Für viele Leute ist es aber auch eine Umgewöhnung und die hatten das dann anfangs lieber eigentlich, dass sie gesagt bekommen, was sie zu tun haben.
Das ist wahrscheinlich auch eine Frage, wie lange man das vorher einfach schon anders gemacht hat. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn man, also das ist ja überall so, dass wenn man sich da an Sachen gewöhnt, dann ist es schwierig, das zu ändern. Also ich würde sagen, im Prinzip haben wir das jetzt alles sehr schön.
Eine Sache, wo man vielleicht auch nochmal so drüber aufklären wollte, hängt auch damit zusammen mit dem Troll, den ich aus dem Forum rausgeschmissen habe, der behauptet, die Komplexität von Heise Online ginge gegen null.
Schönen Gruß an Torte 25. Ich dachte auch, ist der erste Kommentar, ernsthaft.
Was ich so ein bisschen seltsam fand, wie man auf die Vorstellung kommen kann, dass die Komplexität einer Seite wie Heise Online gegen null ging. Also das ist ja eins der großen Probleme, die mit agiler Softwareentwicklung auch gelöst werden, dass du solche komplexen Dinge auch runterbrichst auf Sachen, die handelbar sind. Und da nicht irgendwie ständig irgendwie, du ziehst irgendwo und 5 Meter weiter bricht alles zusammen hast. Und weil also Online ist ja schon mit den verschiedenen Channels, mit den Foren, mit den Tools, die es dann da gibt und was wo wie ausgespielt wird und was wann schnell raus muss und was langsamer geht und wie es mit dem CMS zusammenhängt, also schon eine Komplexität erreicht oder so, die ist fast nicht mehr handelbar. Wir stoßen und ja da oft an Grenzen, wo wir sagen, nee, das geht so nicht mehr, wir müssen da vereinfachen.
Ja, und man denkt es oft von außen nicht. Ne? Ja. Das, tatsächlich hatte in dem Blogartikel jetzt über diese agile Einführung, hatte auch jemand geschrieben, warum hat Heise überhaupt eine Softwareentwicklung? Das ist doch ein Verlag. Ja. was arbeiten die da? Das können ja nicht viele Leute sein. Aber wir sind ja schon ein paar Leute und wir langweilen uns nicht. Ja.
Und wir suchen immer welche.
Wir suchen immer welche. Eigentlich kann man ja, also ich meine, wenn man oben auf Heise Online da mal das ausfahren lässt, was wir alles für Seiten haben, ich meine, das allein zeigt mir zumindest jetzt als jemand, der da nicht ganz so drin ist, schon mal die Komplexität. Ich weiß natürlich auch ein bisschen, wie es dahinter aussieht, aber einfach wie ganz unterschiedliche Seiten unterschiedliche Anforderungen haben, gewachsen sind und vor allem jeder auf seiner Seite auch die Leser oft, die ja sehr treu sind, das kann man ja auch mal sagen. Also weiß ich nicht, TA-Leser, die sind da auch schon seit lange dabei oder Telepolis oder sowas. Und die wollen ja, dass das genauso funktioniert, wie sie es kennen. Und aber in dem großen Ganzen funktioniert es vielleicht im ganzen Rest der Seite überhaupt nicht mehr so, schon seit Jahren. Und das macht es ja nur noch komplexer.
Ja gut, es gab natürlich lange Zeit so auch von anderen Verlagen oder auch von in anderen Bereichen immer, dass man sowas eher outsourced, weil es nicht zum Kerngeschäft oder nicht, klar, der Verlag verlegt, macht Zeitschriften oder sonst was. Oder
auch, ich würde gern bleiben, wenn es geht.
Genau, ja.
gerne doch.
Weniger mal als Appell.
Ja. Aber davon ist man ja auch in vielen Bereichen weggekommen und wir haben das eigentlich nie so gemacht, weil natürlich, wenn die Webentwicklung direkt, wenn du davon lebst, dass du sowas im Web machst, wenn du dann mit externen Entwicklern nur arbeitest, dann bist du irgendwann verloren. Also ja. Dann hat die Firma irgendwann keine Lust mehr, weil sie nicht genug bezahlt kriegt dafür und geht weg. Und dann stehst du da und hast überhaupt niemanden mehr. Ja. Also allein diese Schwierigkeit und natürlich auch die kurzen Kommunikationswege, trotz agiler Entwicklung oder gerade wegen oder so. Und dass du direkt mit den Leuten reden kannst und so, das ist einfach ein Vorteil, der ist nicht zu unterschätzen. Sonst würden wir wahrscheinlich noch heute noch irgendwie mit Listboxen für die News arbeiten oder so, keine Ahnung.
Ja. Okay, genau. Also ich finde eigentlich, das ist ein gutes Schlusswort. Eine Frage noch, gibt es auch Praktika? Weißt du das? Weiß eine von euch das?
Wir hatten Webentwicklung. Länger keine mehr, wollten aber, glaube ich, wieder.
Na dann, also die Seiten kann man ja sonst nochmal darunter verlinken. Gibt es ja irgendwo heise.de/jobs oder sowas?
Heise-gruppe.de Karriere,
genau.
Glaube ich.
Genau. Ansonsten tun wir das da irgendwie noch rein. Gebe ich hier an die Technik immer, kann man einen schönen Auftrag auch geben, eine Story bitte machen. und ansonsten dir auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick. Das fand ich, das super spannend. Danke auch für die rege Beteiligung in den Kommentaren und die vielen Fragen. Auf YouTube sind wir, glaube ich, irgendwie, auf Facebook sind wir, glaube ich, irgendwie rausgeflogen, aber das Video auf YouTube ist ja da und landet dann auch auf Heise Online. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Woche.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.